Hey, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu der Predigt heute. Tatsächlich ist es ein Thema, ist ein bisschen ein besonderes Thema für mich. Und zwar haben wir gerade ja unsere Themenreihe Ein neuer Auftrag mit einem Fragezeichen hinten dran, wo wir so ein bisschen schauen wollen, ob Gott einen Auftrag hat für dich, für mich, für uns als Kirche, die bewegt hier in Saarbrücken. Besonders jetzt, wo wir als Kirche neue Räume haben in der Stadt. Und so ein bisschen die Frage, ob wir jetzt auch einen neuen Auftrag haben. Durch die Ressourcen, die uns jetzt neu irgendwie gegeben sind. Und Jojo und ich, wir haben uns vorgenommen, so ein paar Personen uns in der Bibel anzuschauen. Zuerst so im Alten Testament und dann nochmal im Neuen Testament, das so ein bisschen zuzuspitzen. Und wir wollen uns so einzelne Personen anschauen, die Gott irgendwie beauftragt hat, um dann uns damit so auseinanderzusetzen, zu gucken, okay, was sagt uns das vielleicht heute, was sagt uns vielleicht das in unserer Situation als Gemeinde und natürlich dann immer auch für uns persönlich, wo wir gerade unterwegs sind. Und wir haben bis jetzt zwei wichtige Personen aus dem Alten Testament uns mit beschäftigt. Wir haben uns am Anfang mit Abraham beschäftigt, letzte Woche mit Mose und heute ist eine besondere Person dran. Eine Person, wo ich mir vorstellen kann, dass die meisten sie vielleicht gar nicht kennen. Eine Geschichte, die ein bisschen skurril ist, die ich aber sehr lieben gelernt habe und es ja so eine Geschichte ist, die man gerne überliest, wenn man Bibel liest und über die normalerweise nie gepredigt wird. Deswegen ist es ein bisschen spannend vielleicht, aber es wird auch aus gutem Grund nicht wirklich über diese Geschichte gepredigt, denn man muss schon sagen, es wirkt weniger wie eine Bibelgeschichte, sondern mehr wie so ein Tarantino-Film. Also es gibt Gewalt, es gibt ein wenig Erotik und irgendwie ist Gott in all dem am Start, mitten in der Action. Und genau, das schauen wir uns heute so ein bisschen an. Ich sag mal so, es wird weitgehend jugendfrei bleiben, aber Gewalt kommt vor, auch in dem Text, den ich gleich vorlesen werde. Deswegen werde ich so ein bisschen die Vorgeschichte erklären. Und da habt ihr nochmal die Möglichkeit, das Video kurz anzuhalten, nochmal selber zu lesen, diese Textstelle. Und dann entscheiden könnt, ob das für alle Ohren bestimmt ist oder nicht. Das dürft ihr selber entscheiden. Die Bibelstelle ist im Buch Richter, Kapitel 4, die Verse 17 bis, ich lese vor, bis 23. Genau, schaut da gerne nach. Das ist auch unten in der Beschreibung. Also, die Vorgeschichte ist folgende. Ihr müsst euch so ein bisschen mit eurer Fantasie so zurückreisen in die Vergangenheit. Da ist eine Gruppe. Die IsraelitInnen und sie werden bedrängt, die werden angegriffen von einer anderen Gruppe, die heißen die Kanaaniter und deren Chef zu dem Zeitpunkt ist so ein Typ, der heißt Sisera, das ist so deren Heerführer und in dieser Zeit gab es eine Prophezeiung und die Prophezeiung lautete, dass eine Frau Sisera überwinden wird. Und das ist eine ganz spannende Prophezeiung, das ist eine Prophezeiung, wo man auch so Hoffnung reingelegt hat. Lustig ist, die Prophezeiung selber stammt von einer Frau. Man hat irgendwie so ein bisschen erwartet, vielleicht könnte diese Frau diejenige sein, die dann Sisera platt macht oder so. Und es kommt tatsächlich zu einem Konflikt, zu einer Schlacht, Schlacht. Und alle sind irgendwie siegessicher auf der Seite der Israelitin und der Kampf läuft auch tatsächlich, scheint irgendwie zugunsten der Israelitin irgendwie auszugehen. Und dieser Heerführer, dieser Sisera, der flieht vom Schlachtfeld. Und dann starten wir quasi rein in die Geschichte. Genau, ich lese vor Richter 4, Vers 17. Sisera aber war zu Fuß zum Zelt Jaels unterwegs. Jael ist eine neue Person. Und Jael ist eine Person, ihr Ehemann ist befreundet mit Sisera und mit den Kanaanitern. Und Jael trat heraus aus ihrem Zelt Sisera entgegen und sagte zu ihm, kehre nur ein, mein Herr, kehre nur ein bei mir und fürchte dich nicht. Und Sisera kehrte bei ihr im Zelt ein und sie bedeckte ihn mit einer Decke. Sisera aber sagte zu ihr, lass mich ein wenig Wasser trinken, denn ich bin durstig. Und sie öffnete aber ihren Milchschlauch und ließ ihn trinken und deckte ihn wieder zu. Und Sisera sagte zu ihr, stell dich an den Eingang des Zeltes, und wenn einer kommt und dich fragt, ist jemand hier, dann sag, niemand. Und Jael ergriff den Zeltpflock, nahm den Hammer in die Hand und ging leise zu Sisera hinein und schlug ihn den Pflock durch die Schläfe und er drang bis in die Erde. Sisera aber war vor Müdigkeit in tiefem Schlaf gefallen und so starb er. Und siehe, Barak, selber ein Israelit, Barak hatte Sisera verfolgt vom Schlachtfeld aus. Und Jael trat heraus ihm entgegen und sagte zu ihm, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hereinkam, siehe, da lag Sisera tot da und in seiner Schläfe steckte der Pflock. Und dann, so unterwarf Gott an jenem Tag den König von Kanaan vor den Israeliten. Ja, habe ich nichts viel versprochen, denke ich mal. Ist ein Tarantino-Film. Ich möchte erstmal so den Elefanten im Raum ansprechen, nämlich, dass dort durch einen Mord Gott die Israeliten befreit. Und Gott und Gewalt ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Das passiert häufiger in der Bibel. Aber für die meisten von uns hinterlässt es wahrscheinlich so ein bisschen bitteren Beigeschmack. Zu Recht auch. Wir leben in einem Kulturkreis, in dem Gewalt stark eingehegt ist. Gewalt findet bei uns häufig passiert um uns herum, aber ist häufig so versteckt. Man ist es nicht so sichtbar, wie auch in der Geschichte. Außer wir erleben ja es eben selbst oder wir sehen es auf Social Media von anderen Orten, wo Gewalt sichtbarer ist. Und man muss dazu sagen, diese Geschichte von Jael, die ist Stand heute so um die 3000 Jahre alt. Und die Welt sah damals noch ganz anders aus. Und Rainer Kessler ist ein Theologe, der hat mal geschrieben, wenn Gott im Alten Testament gewalttätiges Verhalten zugeschrieben wird, dann ist es immer, um einen Missstand menschlicher Gewalt zu beenden. Und man muss natürlich sagen, in dem Fall befreit Gott ja tatsächlich die Israeliten von der Gewalt, die sie erleiden von den Kanaanitern. Und trotzdem ist es natürlich keine Rechtfertigung für irgendwas. Aber genau, wichtig, das im Kopf zu haben. Für mich persönlich ist immer ein guter Orientierungspunkt zu sagen, hey, ich folge nicht der Bibel nach, sondern ich als Christ verstehe mich als jemand, der Jesus Christus versucht nachzufolgen. Und da, wo mir die Bibel manchmal dunkel erscheint, da kann ich auf Jesus schauen, weil da ist es mir oft sehr viel heller als Christ. Das ist so, um den Elefanten im Raum anzusprechen. Ich möchte mir jetzt mal mit euch ein bisschen die Person anschauen, weil ich glaube, dass die sehr so relatable ist. Ich glaube, wir können uns vielleicht mit dieser Person identifizieren oder wir können, glaube ich, auch in unserer Welt ganz viele Verbindungen sehen zwischen der Jael-Geschichte und uns. Auch wenn ihr das vielleicht jetzt noch nicht glaubt. Ich hoffe, ihr werdet überrascht, wenn ihr das nicht glaubt. Also Jael, wer ist Jael? Jael ist eine absolute Außenseiterin. In der Geschichte und in dem Kontext, in dem sie lebt. Und dieses gewalttätige Verhalten von ihr, das irritiert nicht nur uns heute, sondern das irritiert die Menschen auch damals, ein bisschen aus anderen Gründen tatsächlich als uns heute. Denn ich habe so drei Punkte, wo Jael so ein bisschen den Rahmen sprengt. Das erste ist, Gewalt ist eigentlich Männersache. Vor 3000 Jahren, in dem Kontext, in dem Jael unterwegs war, war Gewalt etwas, das eigentlich Männer getan haben. Und wenn eine Frau gewalttätig war, dann war das eigentlich irritierend. Dann hat sich das eigentlich nicht gehört. Jael sprengt also eigentlich Geschlechterrollen auch in dem, was sie macht in ihrer Zeit. Sie tut nicht das, was man von einer braven Frau eigentlich erwartet. Das zweite ist, sie hat irgendwie christlich ausgedrückt, sie hat ein bisschen eine lockere Sexualethik. Also sie ist ein bisschen, lockt diesen Mann in ihr Zelt. Gleichzeitig wird aber auch gesagt, dass sie verheiratet ist. Sie hat also einen Mann, der ist eigentlich verbündet auch mit dem, den sie da in ihr Zelt lockt. Der landet dann auch unter ihrer Decke, so ganz nonchalant. Und er fragt dann auch nach Wasser und sie gibt ihm dann aber Milch zu trinken. Also sie ist fast so wie so ein bisschen seine Mama. Sie geht auch allen seinen Befehlen nach. Und ich sag mal so, wenn man das mitbekommen hätte von außen, dann hätte man eigentlich gesagt, diese Frau begeht Ehebruch. Jael ist eine Ehebrecherin. Und die Frage ist auch so ein bisschen, wo ist ihr Mann überhaupt? Ja, sie wohnte alleine in einem Zelt. Ihr Mann ist irgendwie weg, sie holt fremde Männer da rein, das ist absolutes No-Go für jedes brave israelitische Mädchen. Die anderen würden die Augen verdrehen und schlecht über sie reden. man würde sich das Maul zerreißen über Jaal. Und die letzte Sache ist, Jaal ist eine Ausländerin. Das hat damals nochmal ein bisschen anderes Gewicht gehabt, weil das bedeutet nämlich, wenn sie eine Ausländerin ist, ist sie automatisch auch eine Ungläubige. Sie betet den falschen Gott an, aus Sicht der Israeliten. Sie ist nicht Teil der von Gott Auserwählten. Also, Jael, eine ungläubige Ausländerin, sexuell zwanglos scheinbar, sie ist unfeminin, unweiblich, wie sie sich verhält. Sie sprengt alle Idealbilder von einem Verhalten, das man eigentlich von ihr erwartet. Sie ist keine gute, brave, geheilige Frau. Und genau diese Jael, die sieht Gott und handelt durch Jael und mit ihrem Verhalten befreit Gott das Volk Israel. Dieser letzte Vers, den ich vorgelesen habe, und so befreite Gott das Volk Israel aus den Händen des Königs von Kanaans. Das ist eigentlich der Game Changer im Leben oder in dieser Geschichte von Jael. Kein edler Ritter mit glänzender Rüstung, mit reinem Lebenslauf, keine heilige Prophetin auf einem Pferd oder so, sondern die Außenseiterin, über die andere sich das Maul zerreißen, die wählt Gott aus. Mehr wissen wir nicht, das ist die Geschichte von Jael. Wenn wir also über sowas nachdenken wie so der Auftrag Gottes für dich, für mich, für uns oder für uns als Kirche, die bewegt, dann müssen wir uns bewusst machen, Gott gebraucht Menschen zum Segen. Das ist das, was Gott tut. Gott gebraucht Menschen zum Segen. Und das macht Gott völlig unabhängig. Unabhängig von unserem Lebenslauf. Es ist egal, ob jemand in unseren menschlichen Kompass passt, ja, ob sich jemand anders an den gleichen moralischen Kompass orientiert, ob jemand anders mir kulturell fremd ist oder nicht. Gott gebraucht Menschen zum Segen füreinander und das, Gott tut, was Gott tun will. Gott gebraucht uns für sein Wirken und ist nicht abhängig von uns und auch nicht von unserem Lebenslauf oder von sonst irgendwas. Der große Theologe Karl Barth hat mal gesagt, Gott kann durch einen toten Hund reden oder durch den russischen Kommunismus, wenn Gott das will. Dann tut Gott das. Gott befreit, Gott heilt, Gott bewegt Menschen um uns herum andauernd. Und manchmal setzt Gott eben auch genau diese Menschen ein zum Segen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht sogar auch die, das sage ich jetzt als Pastor, die nie einen Fuß in eine Kirche setzen würden, auch die gebraucht Gott zum Segen. Denn, denn Gott ist weiter als wir. Und mit weiter meine ich nicht nur, dass Gott uns einen Schritt voraus ist oder so, sondern dass Gott auch einen weiteren Blickwinkel hat als wir, mehr sieht als wir. Gott weiß, was in dem Zelt los war. Wir sehen das nicht, wenn wir da nicht reingucken können. Und Gott hat ein weiteres Herz als wir. Und da, wo wir manchmal auf unsere Grenzen stoßen, wo ich an meine Grenzen stoße, da geht Gott drüber hinaus. Da, wo uns manchmal vielleicht Menschen abschrecken, wo uns Menschen vielleicht Angst machen, sei es durch ihr Verhalten, durch ihren Lebensstil, durch ihren Hintergrund, Gott ist niemals abgeschreckt. Da ist Gott mit seiner bedingungslosen Liebe mittendrin. Ob jetzt bei uns oder bei anderen, egal wie viel uns trennt. Und vielleicht erlebst du manchmal sogar dich als Außenseiter, ja? Vielleicht kannst du dich ja krass mit Jael auch identifizieren. Vielleicht erlebst du, dass Menschen irgendwie von dir abgeschreckt sind oder du erlebst, dass Menschen dich beurteilen, dich verurteilen, dich bewerten. Und vielleicht auch den Daumen nach unten machen und sagen, nicht gut genug, passt nicht. Sei es durch dein Verhalten, durch deinen Lebensstil oder sogar durch deine Herkunft. Vielleicht verurteilst du dich manchmal sogar selber und fragst dich, wie soll ich Gutes auf die Reihe bekommen, ja? Wie kann ich denn Gutes schaffen? Ist egal, was andere denken, ist egal, was du denkst. Gott schreibt die Geschichte, die Gott schreiben will. Und er gebraucht dich zum Segen dazu. Gott gebraucht dich zum Segen. Wir können nicht in eine Box stecken, wer Gott ist. Wir können Gott nicht festlegen, denn Gott ist weiter als wir und als wir uns das vorstellen können. Und eine andere Geschichte, so 1000 Jahre später, Jesus, ein jüdischer Zimmermann aus der römischen Provinz Palästina, irgendwo am gefühlt am Ende der Welt, der überwindet durch seinen Tod am Kreuz jedes Unrecht, jede Sünde, jedes Unheil. Und auch dieser Jesus ist nicht der glänzende Ritter mit der Rüstung auf dem Pferd. Und wir müssen nach diesen perfekten Rittern nicht Ausschau halten, wir müssen die auch nicht selber sein. Was auch immer wir denken aus unserer kulturellen Brille, was gut ist und was schlecht ist, das sind Maßstäbe, die sind nicht per se böse, aber das sind keine Maßstäbe, mit denen Gott uns bewertet. Wenn wir auf Jesus schauen, können wir sehen, Gott hat es in Gottes Hand. Und Gott ist so viel weiter, als wir das jemals mit unserem Horizont einfangen können. Und das ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen. Denn, ja, Gott ist auch aktiv in deinem Leben. Gott ist aktiv in meinem Leben, um uns herum. Gott ist hier in unserer Stadt. Gott ist in Saarbrücken aktiv und segnet und gebraucht Menschen zum Segen. Und da, wo wir es vielleicht manchmal wenig erwarten, ja, eben nicht in der Kirche, sondern auf der Straße. Vielleicht erwartest du auch gar keinen Segen in der Kirche. Vielleicht erwartest du, dann gibt es vielleicht manchmal auch Segen in der Kirche, mit dem du nicht rechnest. Gott ist aktiv, nicht nur im Zentrum, da wo die Scheinwerfer drauf scheinen, sondern auch ja, in den hinteren Ecken, wo die nicht ausgeleuchtet sind. Und ich habe es am Anfang ja schon gesagt, als Gemeinde haben wir neue Räume. Wir haben eigentlich geplant, heute da Gottesdienst zu feiern, aber jetzt nehme ich dieses Video auf. Weil es, genau, es gibt Probleme, mit denen wir nicht gerechnet haben, die wir noch aus dem Weg schaffen müssen. Und zu all dem kommt auch noch, dass letzte Woche tatsächlich eingebrochen wurde in unsere Räume. Und es ist nicht schlimm, weil es war eh nichts zu holen. Die Polizei war scheinbar direkt da. Es wurde halt einfach nur die Glastür eingetreten. Aber es wurde nichts geklaut. Es gab auch nicht wirklich was zu klauen. Aber wie das manchmal so ist, so dieser Umstand hat dafür gesorgt, dass der Vermieter genau zum richtigen Zeitpunkt da war, wo ganz viele Leute dabei waren, die eh schon am Plan waren und so. Und dann kam der Vermieter dazu und hat Verantwortung übernommen für etwas, wovor ich eigentlich ein bisschen Angst hatte, die Verantwortung zu übernehmen in diesen Räumen. Und ja, ich habe erlebt irgendwie, wie so Gutes kommt aus etwas, das eigentlich nach meinem Maßstäben ein Problem ist, nämlich jemand ist eingebrochen. Und ich erlebe Gottes Wirken darin und dadurch. Und auch schon zu merken, wie viele Menschen daran vorbeigehen, an diesen neuen Räumen, die wir haben, und wie viele Gespräche jetzt schon geführt wurden von mir oder auch von anderen, die mir das erzählt haben, die irgendwie in diesen Räumen aktiv waren in den letzten Wochen. Ich bin einfach so gespannt, was passiert, was uns auch als Kirche, die bewegt, bevorsteht. Und möchte ja genau mit diesem Bewusstsein reingehen, mit diesem Mindset. Ja? Nicht Menschen zu bewerten, sondern zu erwarten, was Gott tun wird und wie Gott uns als Gemeinde segnen wird durch Menschen in dieser Stadt. Und das möchte ich mir bewusst machen, auch wenn wir in dieser Themenreihe weitergehen und uns über den Auftrag Gottes Gedanken machen, immer diesen weiten Blick zu halten, so dass es ist nicht in der Box, es ist nicht in unserem Rahmen, sondern Gott ist immer weiter und Gott ist immer mehr, als wir uns das vorstellen können. Und ich wünsche dir auch, dass du das erlebst. Auf der Arbeit, in der Schule, an der Uni, wo auch immer du bist, in deinem Haus, in deiner Nachbarschaft, dass du erlebst, wie Gott wirkt, wie Gott Dinge oder Menschen einsetzt, die ein Segen sind für dich, ohne dass du vielleicht vorher damit gerechnet hast. Und dass wir, und das wünsche ich uns auch, dass wir ein bisschen langsamer werden in dem Bewerten, in dem Verurteilen anderer Menschen. Das wünsche ich uns auch. Wen Gott beauftragt, wen Gott gebraucht, wir sind nicht diejenigen, die darüber zu urteilen haben, denn wir sind alle gleich in der Hand Gottes und gleich von seiner Liebe umgeben. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen für uns, wie letzte Woche. Wenn du es allein schaust, kannst du da allein drüber nachdenken. Wenn du in Gemeinschaft bist, dann ja, tauscht euch doch aus darüber. Die Fragen sind auch unten in der unter dem Video in der Infobox. Und das erste ist, wo wirst du von anderen verurteilt? Was macht das mit dir zu hören, dass Gott vielleicht andere Maßstäbe hat, einen anderen Blick hat auf dich, als andere das vielleicht haben? Ja? Vielleicht bist du es auch selber, der dich verurteilt, da mal drüber nachzudenken. Wo wirst du von anderen verurteilt? Das zweite ist, wo verurteilst du Menschen von außen? wo es vielleicht sogar Zeit, sich, also um Entschuldigung zu bitten, ja, umzudenken. Wo bist du jemand, der vorschnell urteilt, der sieht, wie Jael quasi den Mann in ihr Zelt lockt und dann das Maul aufreißt. Und das Dritte ist, wo hast du schon mal Segen erlebt durch Menschen oder durch Situationen, wo du nicht damit gerechnet hast? Wo hast du schon mal diesen Segen erlebt? Und vielleicht haben wir ja da auch alle so unsere Zeugnisse, dann könnt ihr euch darüber noch austauschen. Das ist bestimmt spannend zu hören, was wir so erlebt haben, wo wir Gott erlebt haben in unserem Alltag. Genau. Ich werde noch zum Abschluss beten und dann beenden wir das. Gott, ich kann immer nur meine Hände aufmachen und Danke sagen und dich darum bitten, dass du mir irgendwie ein weiches Herz schenkst, immer wieder im Bewusstsein dafür, dass du größer bist als ich, dass du nicht in meine Box passt, dass ich dich nicht als Waffe nutzen kann, sondern dass ich einfach nur staunen kann und warten kann und erleben kann, was du tust. Und ich bitte dich voll, dass wir das erleben dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, diese kommende Woche, mit Frieden, mit einem weichen Herzen und mit dem Wissen, dass du da bist bei uns, Herr. Amen. Habt noch eine gute Woche.